Hallo, bevor wir jetzt gleich in das richtige Thema einsteigen, möchte ich euch noch kurz eine E-Mail vorlesen, die wir zu unserer Folge letzte Woche bekommen haben. Da haben wir ja festgestellt, dass unser Oberbürgermeister eine wahre Naturschönheit ist und Hörerin Geli fühlte sich dadurch gleich so inspiriert, dass sie uns ein Gedicht geschrieben hat. Achtung, jetzt kommt Hochkultur. Naturschön ist nicht immer leicht, wird nicht von jedermann erreicht. Doch sollte man sich darauf besinnen, wahre Schönheit kommt von innen. Wahre Worte. Aber gut, jetzt fangen wir dann ganz normal an. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge München mit Ö. Hansi, hinter dir an den Schrank sind ja noch die Plakate und Banner gelehnt. Erzähl doch du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, um was es heute so geht bei uns.
Heute unterhalten wir uns über Demonstrationen. Wir alle aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen, aus dem Radio oder auch, weil ihr persönlich vor Ort wart, wisst, haben wir vor allem auch in München in den letzten Tagen und Wochen sehr viele Demonstrationen gehabt. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, über diese Demonstrationen, um was es da geht, über Demonstrationen allgemein, die Auswirkungen und was so der Hintergrund hinter diesen Dingen ist. Jingle ab!
München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Tobi und Hansi, lasst uns doch gleich am Anfang mal in Erinnerungen schwelgen. Was waren denn eure ersten Demonstrationen, die ihr besucht habt?
Meine erste Demo war in meiner Schülerzeit, war ich vielleicht 8., 9. Klasse, müsste ich jetzt nachrechnen. Da ging es um den Irakkrieg. Wir waren als Schüler richtig entsetzt, dass jetzt ein Land angegriffen wurde. So haben wir das gesehen, die Intervention der USA damals. Es war einfach so eine Schülerstimmung. Und ich bin dahin aus Neugier, dachte an eine Demo, da kann man diskutieren, da kann man sich austauschen. Und war dann eigentlich ziemlich enttäuscht, weil an einer Demo diskutiert man nicht. An einer Demo geht es eher darum, dass eine große Menge ihrer Ansicht Ausdruck verleiht, und zwar nach außen. Und ja, das war meine erste Erfahrung von Demos und seitdem sind natürlich viele, viele gefolgt, auch welche, die ich selbst angemeldet habe, aber auch viele, wo ich von außen beobachte, mal wohlwollend, mal skeptisch.
Also meine erste Demo war im Herbst 1988. Wir haben damals gegen die Verlängerung der Wehrdienstzeit von 15 auf 18 Monate demonstriert. Ich gehöre ja dann schon zu den eher geburtenschwachen Jahrgängen. Und damit die Bundeswehr damals ihr Soll an Frischfleisch erhalten konnte, hieß es damals, okay, ihr, die jetzt im Sommer 1989 Abitur macht, ihr müsst nicht 15 Monate zur Bundeswehr, sondern 18 Monate. Und da sich damals schon abgezeichnet hat, dass im Osten ja viele Dinge passieren, ich sage nur Gorbatschow, Glasnost und Perestroika, waren wir damals als junge Menschen, junge Männer, muss man ganz klar sagen, Frauen durften damals noch nicht zur kämpfenden Truppe bei der Bundeswehr, der Meinung, Wehrdienstverlängerung mit uns nicht.
Ja, und das Thema ist ja immer noch sehr aktuell. Hast du mitbekommen, dass unser lieber Ministerpräsident, der Markus Söder, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ist? Aber auch dieses Mal sollen junge Frauen keinen Wehrdienst leisten müssen, weil Frauen nämlich in der Altersspanne andere Themen haben, die sie mehr beschäftigen.
Also wenn ich jetzt mal einen Euro für jeden Gehirnpfurz unseres Ministerpräsidenten kriegen würde, würden wir nicht hier im Rathaus sitzen, sondern wäre jetzt irgendwo in der Karibik, glaube ich.
Ja, und dann könnten wir uns ein paar Solarpaneele ans Fensterbrett klemmen, dann wäre es ein bisschen wärmer bei uns.
Das ist richtig und vor allem hätten wir schon mehr Energiewende geleistet als hier im Freistaat.
Ja, das passt eigentlich auch ganz gut zu meiner ersten Demonstration. Das war in den 2010er Jahren nach Fukushima, war ich mit meiner Schwester auf der Demo gegen Atomkraft und für erneuerbare Energien. Und das war damals auch eine ganz spannende Stimmung, weil die Bevölkerung gegen die Atomkraft eben mobil gemacht hat, was ja seit den 80ern immer wieder ein Thema auch war, keine Frage. Aber es war einfach da nochmal ganz klar geworden, welche Risiken die Atomkraft bringt. Ja, und seither war ich eigentlich immer wieder mal auf Demos, zum Teil natürlich aus beruflichen Gründen, aber eben auch privat. Und ich finde das immer eine ganz schöne Stimmung, natürlich auch abhängig vom Thema, dass man merkt, man ist Teil einer großen Bewegung und da gibt es einfach dieses besondere Zusammengehörigkeitsgefühl.
Du hast uns am Anfang erzählt, dass du selber auch schon Demonstrationen mitveranstaltet hast. Was war da eigentlich dein schwierigstes oder peinlichstes Erlebnis?
In der Demonstration wurde es eigentlich nie so richtig peinlich, weil man sich in einer Demonstration immer hinter einer Masse verstecken kann. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal vor 40.000 Leuten am Odeonsplatz geredet habe. Da ging es gerade darum, dass wir möglichst schnell aus der Atomkraft aussteigen. Fukushima, die Atomkatastrophe war ein paar Tage her. Und da musste ich vor so vielen Leuten reden und ich hatte Karteikarten in der Hand, weil war dann doch sehr, sehr nervös. Bis dahin die Rede vor den meisten Menschen, die ich je gehalten hatte. Aber als ich dann am Podium stand, da habe ich nicht mehr gewusst, welche Karteikarte zuerst dran ist. Und lesen konnte ich es auch nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Und dann musste ich frei reden. Und es hat ganz gut geklappt, aber eine Schrecksekunde war da.
Demonstrationen haben ja aktuell auch wieder für einige Furore gesorgt, weil wir zwei große Bewegungen haben, die so ein bisschen parallel laufen. Einmal die Demonstration gegen Rechtsextremismus und zum anderen die Demonstration des Mittelstandes bzw. der Bauernschaft. Die Demonstration gegen Rechts Ende Januar war ja eine der erfolgreichsten Demonstrationen in München. Es gab ungefähr 200 bis 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ja, und die zweite Demo oder die zweite Gruppe Demonstrationen sind eigentlich jetzt die Demonstrationen gegen die sogenannte Ampel in Berlin. Da gibt es ja verschiedene Veranstalter, der Mittelstand, Handwerk, die Landwirte und alle, die sich sonst berufen fühlen. Ich selbst bin ja auch kein sehr großer Fan der Ampelregierung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Plakaten dachte ich, geht es jetzt eigentlich nur um die Ampelpolitik, um welches Thema geht es konkret oder geht es nur darum, so ein bisschen Wirbel zu machen und ein bisschen zu stänkern?
Ja, du bist ja selber Handwerker, Hansi. Verstehst du, warum die Handwerker aktuell so unzufrieden sind und so wütend sind?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Handwerk in Bayern oder in Deutschland hat ein großes Problem und das ist, dass wir zu wenig Nachwuchskräfte haben. Da kann allerdings die Ampelregierung auch nichts dafür oder nur bedingt. Das wurde in den letzten Jahrzehnten nicht nur von der Politik, sondern auch von den Handwerkskammern, den Innungen, von der Gesellschaft an sich versäumt, junge Menschen dazu zu bringen, ein Handwerk zu erlernen und dem auch treu zu bleiben. Ich bin der Meinung, man kann es nicht einer Politik anlasten, sondern das betrifft eigentlich uns alle. Wieso zum Beispiel in Familien oftmals der akademische Weg der wichtigere ist und das Handwerk über viele Jahre eigentlich gar nichts gezählt hat. Die normale, traditionelle, zweigleisige Ausbildung, die bei uns ja in Europa einzigartig von der Qualität ist. Und man sieht, Handwerk hat nach wie vor goldenen Boden. Auch bei mir sind die Auftragsbücher voll, aber es mangelt halt an Nachwuchskräften. Ein zweites Thema ist natürlich die Bürokratisierung, aber auch da ist die Ampel nur bedingt dafür verantwortlich. Diese Dinge geschehen ja teilweise schon in Europa, diese ganzen Vorschriften, die ja das Handwerk betreffen und wurden über Jahrzehnte nicht abgebaut, sondern eher aufgebaut.
Ja, und ein Kritikpunkt ist ja auch, dass die Strompreise extrem hoch sind. Oder im europäischen Vergleich zumindest. Und dass natürlich im Handwerk oftmals auch Maschinen zum Einsatz kommen, die sehr energieintensiv sind.
Also bei mir im Betrieb, ich kann es hier ganz offen sagen, wir hatten jetzt im letzten Jahr, obwohl wir auch Maschinen haben, die sehr viel Strom verbrauchen, sind es jetzt Drehbänke, sind es Fräsmaschinen oder Schweißgeräte. Ich mache Metallbau und Maschinenbau. Ich hatte einen Mehraufwand an Strom von 1800 Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, 1800 Euro sind 1800 Euro, aber bei dem Volumen des Umsatzes war es eigentlich eher verschwindend gering. Ich glaube aber natürlich schon, dass bei Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel energieintensivere Gerätschaften haben, das natürlich schon mehr zu Buche schlägt. Da spielen die Bäcker sicherlich eine große Rolle oder Firmen, die zum Beispiel Metalle schmelzen etc. pp.
Spätestens seit 2011, also nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima, wissen wir doch, dass wir aus der Atomkraft aussteigen wollen. Und da hätten wir natürlich auch parallel dazu die Erneuerbaren massiv ausbauen müssen.
Also wir als Industrienation wissen das eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und seit Jahrzehnten wird nicht in der Geschwindigkeit an erneuerbaren Energien geforscht und diese auch umgesetzt, wie wir es eigentlich bräuchten. Und auch die Atomenergie, die jetzt alle wieder für so ein bisschen heilig erklären, war von Anfang an klar, auch bei allen Risiken, es ist nur eine Brückentechnologie, da auch sie endlich ist. Und dieses Versäumnis, das hat jetzt nicht nur die Ampel versäumt, sondern viele, viele andere Regierungen eigentlich seit den 60er Jahren. Tobi, was ist eigentlich deine Meinung? Ich meine, viele Stimmen schimpfen ja über die Ampelregierung, die sicherlich viele Fehler gemacht hat. Ich meine, wir als ÖDP, wir sprechen uns da natürlich ein bisschen leichter, wir jetzt im Land oder im Bund noch nie einer Regierung angehört haben, was natürlich noch kommen wird. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das teilweise auch ein bisschen ungerecht ist, die Ampelregierung, die zwar in vielen Dingen sehr unglücklich agiert hat, aber jetzt eigentlich für alles herhalten muss, was momentan den Leuten so auf den Nägeln brennt?
Das konkrete Beispiel dazu ist die Landwirtschaftspolitik. Wir hatten fast durchgehend Politiker aus der Union, oftmals CSUler, die Landwirtschaftsminister waren, in der EU, die ja die Hauptverantwortung für die Landwirtschaftspolitik hat, haben immer die Konservativen das Ruder in der Hand gehabt und eine verheerende Landwirtschaftspolitik gemacht. Und jetzt wird die Ampel dafür kritisiert, dass sie einige schwierige Regelungen einführt und im Prinzip auch diese Landwirtschaftspolitik fortführt. Sie macht es ja nicht besser, das muss man ja wissen. Die Ampelpolitik macht ja furchtbare Landwirtschaftspolitik, aber eigentlich müssten diejenigen, die jahrelang die konservativen Regierungen gestützt haben, der Bauernverband, selber mal sich an der eigenen Nase fassen und vielleicht auch den Hut nehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für uns ganz, ganz schwierig. Wir wissen, dass die Ampelregierung ganz wenig zu Wege bringt, gerade was Energiewende-Themen angeht. Sie machen unglaublich viele handwerkliche Fehler. Wir sind wirklich ein schlecht regiertes Land. Und als Opposition ist es ja unsere Aufgabe, auch da den Finger in die Wunde zu legen. Das Schwierige dabei ist, dass man natürlich mit zu harter Kritik auch wieder Politikverdrossenheit schürt. Also wir gehen auch hier als Opposition eine Gratwanderung ein. Wir müssen kritisieren, weil Kritik ist ja auch der Schlüssel zu besserer Politik. Und auf der anderen Seite müssen wir Alternativen bieten, die weit ab von zum Beispiel der AfD sind.
Als Fraktionsvorsitzender einer der aktivsten Fraktionen oder der aktivsten Fraktion im Münchner Stadtrat, was hältst du eigentlich davon, dass bei den Demonstrationen in jüngster Zeit Politiker nicht auf die Bühne gebeten wurden?
Ja, das war ja zum Teil ganz bewusst so, dass Politiker nicht auf die Bühne durften, weil die Initiatoren immer Angst haben, dass sie vereinnahmt werden. Und es ist ja auch oft so, dass Politiker, die auf Demos reden, dafür sich Aufmerksamkeit erwarten, Stimmengewinne erwarten, sich auf eine Seite schlagen. Und das möchte man oftmals nicht. Kritisch, weil man ja nach wie vor als Demonstrationsteilnehmer, Initiator Verbündete braucht. Eben auch Verbündete in den Parlamenten oder im Stadtrat. Wenn man sie von vornherein ausschließt, dann nimmt man wahrscheinlich auch ein Stück weit der Wirksamkeit.
Kommen wir nun zurück zu den Demos gegen rechts. Die gehen ja zurück auf einen Artikel, der auf korrektiv.org erschienen ist. Und in dem haben die Journalistinnen und Journalisten offengelegt, dass es ein Treffen gab von hochrangigen AfD-Politikern mit bekannten Neonazis und Wirtschaftsvertretern, wo sie ganz offen darüber gesprochen haben, dass sie Menschen mit deutschem Pass, Asylbewerbern und Menschen mit Migrationshintergrund das Bleiberecht in Deutschland absprechen wollen. Also, dass sie die ausweisen wollen und woanders ansiedeln. Und dabei waren eben auch Menschen gemeint, die sich für die Integration von Flüchtlingen eingesetzt haben zum Beispiel. Und das war für viele dann so ein Weckruf, dass sie sagen, wir müssen jetzt wirklich diesem Rechtsdruck, der in unserem Land vorherrscht, was entgegensetzen. Und wir sind viele, die eben nicht wollen, dass sich unser Land wieder in eine sehr düstere Zeit zurückentwickelt.
Du hast bei deiner Aufzählung über dieses unsägliche Treffen, das da stattfand und wo diese Demonstrationen daraus entstanden sind, eine Partei vergessen. Es waren auch Mitglieder der CDU, der sogenannten Werteunion, mit dabei. Und das zeigt mir natürlich schon, wo momentan der Zeiger hin ausschlägt. Dass wir natürlich ein Migrationsproblem haben in diesem Land mit der Integration von Migranten, das ist jedem klar. Aber ich glaube nicht, dass solche Behauptungen oder solche Thesen, die man aufstellt, wir wollen die dann abschieben, egal ob die einen deutschen Pass haben oder nicht, dass das zielführend ist, sondern das ist reine Dummheit in meinen Augen, da es weder rechtlich noch gesellschaftlich, Gott sei Dank, momentan möglich ist. Das Ganze erinnert ja schon fast ein bisschen an eine Diskussion aus ganz vergangenen dunklen Tagen in unserem Land, als es auch möglich war, deutsche Staatsbürger einfach die Staats Angehörigkeit abzuerkennen und sie aus dem Land zu schmeißen bzw. sie zur Flucht zu bewegen. Ich glaube, dahin sollten wir uns nicht mehr bewegen. Insgesamt sehe ich die Entwicklung als sehr kritisch, weil es so stark polarisiert wird. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten 40 Jahren, dass das hier der Fall war. Vielleicht noch Ende der 60er Jahre, als die Jugend damals aufbegehrt hat gegen die Nachwirkungen des Krieges und des Nationalsozialismus.
Ja, und bei der Demo gegen rechts gab es einige Kritik auch an den Veranstaltungsleiterinnen und Leitern. Und zwar fanden viele, dass unsauber getrennt wurde zwischen der AfD und anderen konservativen Parteien und dass auch von der Bühne herab Forderungen eben gestellt wurden oder Plakate hochgehalten wurden, die eigentlich gar nicht der Grundintention der meisten Demonstrierenden entsprechen dürften. Und eine Kritik war auch, dass eben nicht unterschieden wurde zwischen rechten Parteien und rechtsextremen Parteien beziehungsweise auch konservativen Parteien und dass eine allgemeine Kritik an der Ampelregierung vermischt wurde mit eben der Kritik wegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Also dass da eben das ja unklar formuliert wurde zum Teil. Die Kritik, die Frau Pöttinger zum Beispiel geäußert hat, ist ja die, dass die Ampelregierung und aber auch die CDU beziehungsweise bei uns in Bayern die CSU mit ihrer Politik nichts gegen die AfD entgegengesetzt haben. Also dass sozusagen die AfD mit polemischen Forderungen laut geworden ist und dass dann die CSU und auch die CDU nachjustiert haben sozusagen in ihrer Migrationspolitik, aber auch in ihrem Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund. Also dass sozusagen die Forderungen nach einer Leitkultur oder nach einer Kürzung des Bürgergelds zum Beispiel oder nach Sachleistungen für Asylbewerber, dass die eigentlich eher der AfD noch in die Karten gespielt hat.
Also ich halte es immer für schwierig, dass wenn jemand aus einer radikalen Position heraus eine Forderung aufstellt, die vielleicht in manchen Kreisen der Gesellschaft und der Bevölkerung Widerhall findet, seine gemäßigte Politik dann deswegen nachjustiert. Das finde ich sehr gefährlich. Ob jetzt die Union dazu beigetragen hat, dass die AfD immer stärker geworden ist in den letzten 2 Jahren und sich bundesweit bei über 20% und in Ostdeutschland über 30% bewegt, weiß ich nicht. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist bei allen Regierungsparteien, ob jetzt auf Landes- oder Bundesebene, man erklärt die Dinge der Bevölkerung zu wenig. Wenn man mehr mit den Leuten sprechen würde und in verständlichen Worten es erklären würde, wieso dieses oder jenes Gesetz jetzt verabschiedet wird, glaube ich, dass man auch sogenannten radikalen Strömungen den Wind aus den Segeln nehmen würde. Und jeder würde es auch verstehen. Beispiel Klimawandel.
Man hat eigentlich verlernt, auch mit Andersdenkenden den Dialog zu führen. Und ich denke, dass das auch aktuell einfach ein Problem ist, dass die Gesellschaft so zerrüttet ist und dass die extremen Positionen so laut sind und das ganze weiche Innere sozusagen unseres gesellschaftlichen Kuchens kaum noch zu Wort kommt.
Man kann eine gewisse Verrohung in der Diskussion und in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren feststellen. Es gab immer mal wieder Zeiten, ob jetzt in den 70er, 80er oder 90er oder auch in den 2000er Jahren waren, wo die Gesellschaft in manchen Themen gespalten war. Aber nicht in dieser Intensität und dieser Aggressivität, auch was man auf den Plakaten liest, dass so Galgen aufgestellt werden, wo man dann Politiker dran aufhängt oder irgendwelche anderen Menschen diffamiert. Meine große Befürchtung, Sorge war ja schon während der sogenannten Corona-Krise, dass das wie ein Katalysator gewirkt hat, diese Gesellschaft auseinanderzutreiben. Und was war der Grund? Egal, wie man über dieses Corona-Thema denkt, es wurde damals auch, glaube ich, viel zu wenig erklärt, sondern es wurden Dinge einfach ganz schnell durchgesetzt. Das hat sicherlich irgendwo seine Berechtigung gehabt, aber zumindest im Nachhinein hätte man Dinge besser erklären müssen. Und viele Menschen fühlen sich seitdem nicht mehr verstanden oder verstehen die Vorgänge nicht mehr. Und es gibt nichts Schlimmeres für eine Gesellschaft, wenn sie den Staat, also ihre Politik, nicht mehr versteht. Da entstehen dann diese Aggressionen, wie man es zum Beispiel bei den Bauernprotesten jetzt ganz klar gesehen hat.
Ja, das würde ich auch gerade sagen mit dem Bauernprotest. Weil am Sonntag, den 28. Januar war ja auf der Theresienwiese eine Demo des Mittelstands, die explizit auch darauf hingewiesen hat, dass sie nicht mit den Demos gegen rechts in einen Topf geworfen werden wollen. Und da war zum Beispiel auch wieder sehr vermehrt berichtet worden, dass es zu Lügenpresserufen kam. Und ich denke, dass das auch wirklich eine Gefahr ist, wenn die Bevölkerung nicht glaubt, dass die Presse einen neutralen Stand hat. Also, dass nicht mehr die wahren Tatsachen berichtet werden, sondern dass das alles irgendwie politisch gesteuert ist oder von irgendwelchen geheimen Mächten. Weil das ist eigentlich das höchste Gut, das wir haben, eine freie Presse, dass jeder sich informieren kann über die Zusammenhänge und auch über die Inhalte der Politik. Und das fand ich irgendwie sehr bedenklich. Und da wurde auch von vielen Stellen die Kritik geäußert, naja, also die Organisatoren der Demo, die hätten sich schon irgendwie mehr klar machen müssen, wer eigentlich bei dieser Demo teilnimmt und wer da mitläuft. Wie siehst du das?
Ja, das ist mit das Schwierigste, was wir in den letzten Jahren an Demonstrationen immer beobachten, dass sich Leute dranhängen, mit denen man ursprünglich gar nicht gemeinsam demonstrieren will, und dass auf der anderen Seite natürlich auch ganz schnell der Vorwurf in den Raum gestellt wird. Man hat ein legitimes Anliegen, demonstriert dafür und wird ganz schnell von der anderen Seite in einen Topf geworfen, zum Beispiel mit rechtsradikalen Reichsbürgern, obwohl man ja unter Umständen gar nichts dafür kann, dass da jemand mitläuft. Ich meine, wenn 100.000 Leute auf die Straße gehen, muss man davon ausgehen, dass ein hoher Prozentsatz, mindestens so hoch wie der in der normalen Bevölkerung, auch schwierige Ansichten hat und mit denen auch nicht hinterm Berg hält. Das heißt, man kann gar nicht unbedingt was dafür. Man sollte aber als Verantwortlicher von einer Demonstration alles dafür tun, konkret genug und sachlich genug sich zu äußern, um auch solchen Leuten keinen Nährboden zu geben.
Das hat man ja auch bei den Bauerndemonstrationen gesehen, wo dann die AfD sehr aktiv die Bauern unterstützt hat, obwohl das weder in ihrem Wahlprogramm noch in ihrer aktuellen Politik so vorgesehen ist.
Eine ganz in den Medien damals stark kontrovers diskutierte Demonstration war die letztes Jahr in Erding von einer Kabarettistin veranstaltet und dann eigentlich Bühne eines Wirtschaftsministers. Wie hast du das gesehen?
Ja, es ist nahezu lächerlich, dass ein Wirtschaftsminister demonstriert gegen die da oben. Also da muss man schon fast schizophren sein, wenn man gegen sich selber demonstriert. Und überhaupt ist für mich schon mal schwierig, wenn sozusagen Demonstrationen so vereinnahmt sind und man nicht mehr weiß, wer steht auf welcher Seite, sozusagen da ein totaler Mischmasch entsteht. Eine Demonstration ist ja in der Regel etwas, was auch Kritik an denen da oben äußert, an der Politik, an denjenigen, die gerade an der Regierung sitzen. Insofern ist eine Regierungsbeteiligung von Haus aus schwierig. Momentan sehen wir es natürlich ein bisschen anders, es sind ganz, ganz große Demonstrationen gegen rechts da, und dass sich da natürlich die Regierung, die sich nicht als rechts verstehen will, mitmischt, ist auch wieder klar, und dass man sie nicht ausschließen kann, ist auch irgendwie selbstverständlich.
Naja, und das führt eigentlich schon zur nächsten Frage, die wir ja auch relativ oft gestellt bekommen. Bringen Demos überhaupt was? Also was ist der Effekt davon, wenn 200 bis 250.000 Menschen auf die Straße gehen? Da gibt es natürlich den kurzzeitigen Effekt. Die Umfragewerte der AfD in Deutschland sind in manchen Umfragen zurückgegangen, in anderen leider wieder ein bisschen hoch. Aber was für einen Einfluss haben eigentlich Demonstrationen auf die Politik oder auf die Gesellschaft insgesamt?
Die Politikerinnen und Politiker, die haben ja eine große Angst, und zwar nicht wiedergewählt zu werden. Das ist sozusagen die Urangst der Politik. Und wenn natürlich 200.000 Menschen auf die Straßen gehen, in München zum Beispiel, bei 1,6 Millionen Einwohnern, dann ist das natürlich schon ein Zeichen. Und man hat natürlich dann Angst, dass man beim nächsten Mal so und so viel Prozent der Stimmen verliert. Und ich glaube, dass die Politik bei so großen Demonstrationen diese Zeichen auch wahrnimmt. Wie gesagt, damals bei meiner ersten Demo Bundeswehr, Verlängerung des Wehrdienstes, war das der Fall. Und wir erinnern uns auch an die großen Demonstrationen 92 in München mit 400.000 Menschen der damaligen Lichterkette. Auch das hat zu einer Veränderung in der Politik und auch im sachlichen, sprachlichen Umgang mit der Problematik geführt.
Naja, es ist ja auf jeden Fall so, dass viele einfach auch vor der Demonstration nicht wussten, wohin mit ihren Sorgen und Ängsten. Also ich finde, mir persönlich ging es zumindest so, als ich das gehört habe, dass da tatsächlich, du hast es zwar als Dummheit bezeichnet, aber dass da politische Vertreter sich zusammensetzen und überlegen, wohin man ausweisen könnte. Also ich habe da größte Sorge gehabt, dass sich unsere Gesellschaft zurückentwickelt in wirklich sehr dunkle Zeiten. Und ich denke, dass da einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch sehr wichtig war, dass wir eben nicht alleine sind mit der Sorge, dass sich unser Land nach rechts entwickelt. Wie geht es denn da dir, Hansi?
Naja, also, dass der Nationalsozialismus wiederkommt, diese Befürchtung habe ich nicht. Wir hatten damals in Deutschland natürlich eine andere Situation. Da war der verlorene Erste Weltkrieg und vor allem eine wirtschaftliche Situation, wie wir sie uns heute eigentlich nicht vorstellen können. Viele hunderttausend Menschen haben damals gehungert, plus eine Zersplitterung des Parteiensystems. Und die Parteien haben sich damals ja rechts und links auch mit Gewalt bekämpft. Also nicht nur verbale Gewalt, sondern da gab es richtige Straßenschlachten mit Toten. Und vor allem muss man sagen, dass die damalige Staatsführung, der damalige Reichspräsident Hindenburg, ja kein Demokrat war in der Weimarer Republik, sondern ein Monarchist und Militarist. Also da sind wir noch entfernt. Allerdings, Warnzeichen gibt es. Wir haben hier, wie damals auch, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, einen wachsenden Antisemitismus. Wir haben das Problem von immer mehr Parteien. Wir haben jetzt die Gründung dieser Bündnis Sahra Wagenknecht und dieser Werteunion. Das heißt, auf zwei Positionen, rechts und links, kommen wieder Blöcke, die von den Menschen auch gewählt werden nach den neuesten Umfragen. Und das war ja das Problem der Weimarer Republik auch eine große Splitterung des Parteiensystems. Allerdings noch mit dem Ersten Weltkrieg im Hintergrund, mit sehr vielen Arbeitslosen. Die Arbeitslosenzahl war damals 5,5 Millionen. Da sind wir noch entfernt. Aber die ersten Warnzeichen gibt es. Aber dass jetzt der Nationalsozialismus bei uns wieder kommt, diese Befürchtung habe ich eigentlich nicht. Ich habe eher die Befürchtung, dass wir uns in ein anderes autokratisches System hinentwickeln könnten. Vielleicht so wie in Ungarn, vielleicht so wie in Polen vor der letzten Wahl dort, vielleicht wie in Italien, vielleicht wie es in Frankreich kommen könnte, was im Endeffekt dann zu einer Verschlechterung der Lebensqualität bei uns führen würde.
Ja, das klingt einerseits beruhigend, andererseits beunruhigend. Sehr schön. Und da muss man sich natürlich auch fragen, welche Verantwortung hat eigentlich die Politik und jetzt natürlich auch die Ampelregierung daran, dass wirklich Millionen von Bürgerinnen und Bürgern am Wochenende immer auf die Straße gehen und sagen, sie sind mit allem eigentlich unzufrieden oder mit fast allem. Man muss sich ja schon fragen, was hat die Politik eigentlich falsch gemacht?
Die Politik erklärt zu wenig. Ich habe es schon mal erwähnt. Wenn man Dinge festlegt, wenn man sagt, wir haben das Problem, zum Beispiel das Problem des Klimawandels. Wir müssen, um dem Klimawandel wenigstens ein bisschen Einhalt zu gebieten, die Produktion von CO2 reduzieren. Dann muss man das erklären. Und man muss es nicht an negativen Beispielen erklären, sondern man muss das auch positiv sehen. Und es gibt auch positive Dinge. Wenn man natürlich so Dinge wie das sogenannte Heizungsgesetz dann durchdrücken möchte auf die Schnelle und das auch handwerklich noch geschlampert gemacht ist und man schon merkt, dass man auch innerhalb einer Koalition, die übrigens auch kein gutes Bild nach außen abgibt mit ihrer Streiterei, wenn man merkt, dass das nicht 100% hat, sondern dass das kein Hand und kein Fuß hat, dann muss man natürlich sowas auch zurückziehen bzw. erst gar nicht veröffentlichen. Wenn man allerdings auch vorhat, sogenannte Grausamkeiten, und die werden in Zukunft sicherlich kommen. Wir haben ein Problem, dass die Ressourcen weniger werden bei einer wachsenden Bevölkerung auf unserem ganzen Planeten. Dann muss man das den Menschen in Ruhe erklären. Man muss Vor- und Nachteile erklären. Man muss abwägen und dann auch die Opposition mit einbinden, damit es nicht so ist wie jetzt, dass wenn die Regierung eine Sache vorschlägt, die Opposition sagt, dass das das Schlimmste ist, was jemals auf diesem Planeten beschlossen wurde. Übrigens auch hier im Stadtrat, der eine oder andere, der mal den Livestream anschaut, der hört immer einen Politiker oder zwei sagen, das ist das Schlimmste, was ich in 18 Jahren Stadtrat hier gehört habe. Da muss ich nur sagen, Leute, wenn euch das so belastet, dann geht es euren normalen Berufen wieder nach. Das gehört zu einer Demokratie einfach dazu und das muss man aushalten können.
Ja, dann wäre da die Kritik auch wieder gut untergebracht. Ja, also ich denke, dass in vielerlei Hinsicht uns einfach in allen Bereichen mehr Ruhe, mehr Besonnenheit und mehr Vernunft guttun würde. Und ich denke, dadurch, dass wir so überhitzte Diskussionen führen und ja, einfach keine Dialogbereitschaft mehr haben auf vielen Seiten, das führt halt dazu, dass manche vielleicht das Gefühl haben, dass nicht der mit den besten Argumenten gewinnt, sondern der am lautesten schreit.
Ja, aber da wird es auch eine wirklich gute Lösung geben. Was ich mir wünsche, wenn ich dieses Jahr einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass von vielen Menschen, die jetzt bei diesen Demos waren, sich diese auch bürgerlich oder politisch engagieren. Nicht, dass sie in eine Partei eintreten, sondern geht auf die Bürgerversammlungen, geht zu den Bezirksausschüssen, besucht die Stadtratssitzungen, um aktiv mitzuarbeiten, sich ein Bild zu machen, wie diese Themen eigentlich gespielt werden und um was es eigentlich geht. Und dann glaube ich, dass der ein oder andere vielleicht dann doch sagt, okay, das, was jetzt hier so in der Öffentlichkeit so kolportiert wird, das ist doch nicht ganz in Ordnung. Das Thema schaut eigentlich ganz anders aus. Und wenn das dann vielschichtig in so einem Stadtrat oder in einem Bezirksausschuss diskutiert werden viele auch merken, dass Politiker nicht einfach irgendwelche Sachen bestimmen, vor allem in der Kommunalpolitik, sondern dass da auch sehr viel Gedanken, dass sich die Politiker auch sehr viele Gedanken drüber machen, bevor ein Thema wirklich dann abgeschlossen und beschlossen wird.
Naja, und natürlich, dass man als Bürgerin und als Bürger auch darüber, also über Demos hinausgehend Möglichkeiten hat, sich einzubringen. Also es gibt, du hast die Bürgerversammlungen angesprochen, da hat jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit, auch Anträge zu stellen, um Themen voranzubringen. Also wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, dann könnt ihr die natürlich uns schreiben. Vielen Dank übrigens für die E-Mails, die wir schon bekommen haben. Da gehen wir sicherlich nächste Woche auch nochmal mit drauf ein. Aber ihr könnt natürlich auch selbst und eigenständig Anträge verfassen, die dann bei euch im Viertel auch zu Veränderungen führen. Und ich denke, das wäre eigentlich das, was wir uns vielleicht wünschen können, was aus den Demos hervorgeht. Also natürlich das Zeichen, aber darüber hinaus eben auch konkretes bürgerliches Engagement, das über die Demonstration hinausgeht und die dann tatsächlich zu einer Veränderung in unserer Stadt und in unserem Land und eigentlich auch in Europa und auf der Welt führen können.
Wobei man sagen muss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind auch wir hier im Rathaus in der Pflicht bei Bürgerbeteiligung. Man muss von Stadtseite aus von Anfang an ganz klar sagen, da könnt ihr mitentscheiden oder das entscheidet nur der Stadtrat oder der Bezirksausschuss. Ihr werdet zwar gehört, aber eure Vorschläge werden nicht eins zu eins übernommen. Weil was wir feststellen ist, dass auch bei den Bürgerbeteiligungen bei uns hier Fehler im Rathaus passieren, indem man den Menschen vorgaukelt, alles, was sie in der Bürgerversammlung an Anträgen beschlossen haben, wird dann eins zu eins umgesetzt und das ist oftmals nicht der Fall.
Weißt du, jetzt wollte ich einmal auf einer positiven Note enden und du machst es wieder kaputt.
Das fädeln wir, dann lass es raus.
Nee, das passt schon, die sollen ja wissen, dass du ein Nörgler bist. Gut, das war München mit Ö.
Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch mal direkt an uns wendet. Gerne auch mit Vorschlägen zu Themen, was euch interessiert. Dann greifen wir sowas auch gerne mal auf.
Danke fürs Zuhören. Pfiat euch.